Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Wie oft beten wir und geben dem Herrn unsere Sorgen, unsere Entscheidungen, unsere Situation? Und wie oft nehmen wir es dann zurück, wollen uns selber darum kümmern, wollen doch selber schneller entscheiden? Die Sorgen lassen doch keine Ruhe. Wenn man beim Fußball einen Einwurf macht, dann wirft man den Ball weg. Der Ball ist dann weg, man kann ihn nicht zurückholen so schnell. Man gibt es einem Mitspieler und vertraut darauf, dass er das Beste daraus macht. Wenn wir zu einem Arzt gehen und unser Anliegen geben, dann entscheiden wir auch nicht beim Arzt, ich stelle selber meine Diagnose, sondern wir vertrauen dem Arzt. Wir übergeben es ihm. Wie oft übergeben wir Gott etwas, aber nehmen es dann zurück, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Wenn wir etwas Gott hingeben, wenn wir etwas Gott, ein Anliegen übergeben, dann ist es bei Gott. Wenn wir es zurückholen wollen, was im Grunde gar nicht möglich ist, entehren wir eigentlich Gott damit. Wir vertrauen Gott nicht, dass er sich darum kümmern kann, obwohl Gott sich um alles kümmern kann, obwohl Gott mächtig ist, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von Gott. Doch ist unser Vertrauen manchmal so schwach, so klein, dass wir Gott nicht einfache Anliegen übergeben und ihm vertrauen. Es ist nicht nur das, dass wir das Anliegen übergeben können. Er sagt hier auch, er wird für dich sorgen, er wird für mich sorgen, er wird für uns sorgen. Gott sorgt jeden Tag für uns. Wir haben nie, alle die gesund sind, darum gebetet, dass unsere Motorik funktioniert. Die ist gegeben. Dieses Anliegen hat Gott schon immer gesorgt und viele, viele andere Dinge. Gott hat uns so oft gezeigt, wie er sich um uns sorgt. Hat uns so oft durchgetragen, wir wissen es nicht einmal, wie oft. Darum, wenn wir Gott was übergeben, ein Anliegen auf den Herrn werfen, dann können wir darauf vertrauen, das Anliegen ist jetzt bei Gott, wir müssen uns darum nicht mehr kümmern. Das heißt nicht, wir sollen uns keine Gedanken machen. Gott hat uns nicht als unwissende Wesen geschaffen. Aber das heißt, wir können mit Freude auf eine Entscheidung zugehen, wir können mit Freude auf eine Sorge zugehen, wir können mit Freude in die Zukunft gehen, auch wenn das nicht immer einfach ist.
Richter Kapitel 14. Und Simson ging nach Timnat hinab, und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinabkam, redete er mit der Frau, und sie war in Simsons Augen recht. Und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen, und er bog vom Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm und Honig in dem Körper des Löwen. Und er nahm davon in seine Hand und aß davon unterwegs. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen davon, und sie aßen auch. Er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen genommen hatte. Und als sein Vater zu der Frau hinabkam, machte Simson dort ein Hochzeitsmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Sobald sie ihn aber sahen, gaben sie ihm 30 Gefährten, die bei ihm sein sollten. Zu diesen sagte Simson: Ich will euch doch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr mir das erratet und löst innerhalb der 7 Tage des Hochzeitsmahles, so will ich euch 30 Hemden und 30 Festgewänder geben. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Hemden und 30 Festgewänder geben. Und sie sprachen: Gib dein Rätsel auf, wir wollen es hören. Er sprach zu ihnen: Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten. Am 7. Tag aber sprachen sie zu Simsons Frau: Überrede deinen Mann, dass er uns dieses Rätsel verrät. Sonst werden wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns etwa deshalb eingeladen, um uns arm zu machen? Und Simsons Frau weinte an ihm und sprach: Du hast mich nur und liebst mich nicht. Du hast den Söhnen meines Volkes dieses Rätsel aufgegeben und hast es mir nicht verraten. Er aber sprach zu ihr: Siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht verraten. Und sollte es dir verraten? Und sie weinte 7 Tage lang an ihm, während sie das Hochzeitsmahl heil hielten. Aber am 7. Tag verriet er es ihr, denn sie nötigte ihn. Und sie verriet das Rätsel den Söhnen ihres Volkes. Da sprachen die Männer der Stadt am 7. Tag, ehe die Sonne unterging, zu ihm: Was ist süßer als Honig und wer ist stärker als der Löwe? Er aber sprach zu ihnen: Hättet ihr nicht mit meiner Jungkuh gepflügt, so hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er ging hinab nach Askalon und erschlug 30 Männer unter ihnen und nahm ihre Kleider und gab denen die Festgewänder, die das Rätsel erraten hatten. Und weil sein Zorn entbrannt war, ging er hinauf in das Haus seines Vaters. Aber die Frau Simsons wurde einem seiner Gefährten gegeben, den er sich zum Freund genommen hatte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Simson, super stark und doch so schwach. Im Buch der Richter sind wir inzwischen beim 14. Kapitel angelangt. Kurz zur Erinnerung: Nach Jephtha und den eher unbekannten Richtern Ibzan, Elon und Abdon wurde eine der schillerndsten und widersprüchlichsten Personen der ganzen Bibel geboren: Simson. Seine Geburt wurde seinen Eltern durch den Engel des Herrn, den Herrn Jesus, im Alten Testament angekündigt, was deutlich machte, dass es sich hier um eine ganz besondere Person handeln würde. Nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel wurde die Geburt eines Kindes ebenfalls von Gott persönlich angekündigt. Weiß jemand noch wo? Ja? In 1. Mose 15, wo Gott dem Abraham einen Sohn, nämlich den Isaak, verheißen hatte. Nun zu unserem heutigen Text, den Markus vorgelesen hat. Möglicherweise war Simson der stärkste Mann, der je gelebt hat. Superman und Batman zählen da natürlich nicht, weil das lediglich Comicfiguren sind. Doch trotz seiner körperlichen Stärke war Simson schwach, weil er etwas ganz Wichtiges nie gelernt hatte, nämlich Selbstdisziplin. Er war im Grunde ein schwacher Lustmensch. Simson hatte sehr gute Voraussetzungen, da seine Eltern gottesfürchtige Menschen waren. Sie gehorchten dem Herrn in einer Zeit, wo es nicht gerade üblich war. Obwohl seine Mutter unfruchtbar war, wurde er durch das Eingreifen Gottes nach vorheriger Verheißung geboren. Unter diesem speziellen Segen und in diesen Verhältnissen wuchs er auf. Simson hatte einen ständigen Vorrat an großer Körperkraft. Ja, bei uns Alten ist das nicht mehr der Fall. Aber was haben wir alle? Vor allem Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das sollte unser Leben im Gebet, in der täglichen Nachfolge, im Dienst und so weiter bestimmen und uns auch eine fröhliche Geborgenheit geben. Warum sind wir uns dessen oft so wenig bewusst? Simson hätte so viel für den Herrn tun können, doch er tat es nicht. Das Erste, was wir im Kapitel 14 von ihm lesen, ist, dass er sich eine Frau rein nach dem Lustprinzip auswählte. Seine Eltern waren entsetzt, denn eine Angehörige eines feindlichen Volkes zu heiraten, stand im direkten Gegensatz zu Gottes Willen und Gebot. Ich lese nur kurz 5. Mose 7, 3 und 4 vor. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Simson ignorierte alle elterlichen Vorbehalte und antwortete lediglich: Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Was sagt das über den Charakter Simsons aus? Er erkannte offensichtlich keine Autorität an, weder die seiner Eltern noch die des Herrn. Sein Lebensmotto war: Wenn ich etwas will, nehme ich es mir und tue es. Im Richterbuch begegnet uns ja mehrmals der Satz: Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ist das nicht genau die Lebensart unserer westlichen Gesellschaft heute? Und viele Gläubige übernehmen oft selbst ebenfalls die Normen dieser Welt. Es ist entscheidend für ein gesegnetes Leben, ob wir uns der Autorität des Herrn Jesus unterordnen oder das tun, was recht in unseren eigenen Augen ist. Ich empfehle hier jedem den Satz: Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen, als Lebensmotto über sein eigenes Leben zu stellen. Einverstanden? So einige Fragezeichen kommen mir entgegen. Vielleicht ist der eine oder andere auch perplex. Ja, ich stehe zu dieser Aussage. Doch die Betonung muss eine andere sein, nämlich: Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen, in den Augen des Herrn. Simson hatte es jedenfalls offensichtlich nie gelernt, Selbstdisziplin zu üben. Er hielt sich zwar an die äußere Form des Gelübdes, aber es war nicht mit Leben und Liebe zum Herrn erfüllt. Ein Dichter aus dem 17. Jahrhundert schrieb über Simson: Was nützt es, an einem Tor den Feind abzuwehren, ihn am anderen aber wieder hereinzulassen. Haben wir Selbstdisziplin gelernt? Wenn nicht, wollen wir etwas daran ändern? Das hat nichts mit Alter zu tun. Es ist elementar wichtig für unser ganzes Leben und ganz besonders auch in der Kindererziehung. Denn wenn ich mein Leben nicht unter Kontrolle halte, mich immer wieder in einem oder mehreren Bereichen gehen lasse, verliere ich meine geistliche Kraft und jegliche Vorbildfunktion. Als Vater und Mutter ganz wichtig. Selbstdisziplin bedeutet keineswegs, dass ich meine Wünsche und Triebe verleugne, sondern dass ich sie dem Willen und dem Zeitplan des Herrn Jesus unterordne und mich nicht von ihnen beherrschen lasse. Genau das bedeutet es auch, im Geist und nicht im Fleisch zu leben. Durch seine große Schwäche wurde Simson nie zu dem Mann, der er nach Gottes Vorsehung eigentlich hätte werden sollen. Warren Wiersbe charakterisierte Simson so: Bei Tag schlug er die Schlachten des Herrn und bei Nacht verstieß er gegen die Gebote des Herrn. Wie entwickelte sich Simsons Weg ins geistliche Verderben in unserem Kapitel weiter? Erstens, er aß Honig aus dem Kadaver des Löwen, den er getötet hatte, obwohl er doch als Nazirer keinen Kontakt mit Toten haben durfte. Wir lesen nirgendwo, dass er das jemals bedauerte und dem Herrn bekannte. Zweitens, das Hochzeitsmahl unter jungen Männern war vermutlich ein Trinkgelage, ein weiterer Verstoß Simsons. Drittens, eine Wette vorzuschlagen für teure modische Kleider ist nicht gerade ein Ausdruck für einen geistlichen Menschen. Viertens, durch seine Schwäche verlor Simson sowohl seine Ehre als auch seine Frau. Trotz dieses Versagens von Simson kam Gott zu seinem Ziel mit den Philistern. Eigentlich hätte Simson auf dem Weg in einen Krieg sein sollen, anstatt in eine Ehe. Doch genau dieses Ereignis gebrauchte der Herr, um Simson Gelegenheit zu geben, den Feind anzugreifen. In der Folge tötete Simson 30 Männer, verbrannte die Felder des Feindes und erschlug 1000 Mann. Das alles hatte er keinesfalls geplant. Aber der Herr führte es so. Die Folgen für seine Sünden musste Simson tragen, was natürlich auch genauso für unser Leben gilt. Wenn ich zum Beispiel außerehelich ein Kind gezeugt habe, dies bereue und dem Herrn bekenne, so vergibt er mir, ohne Zweifel. Doch das Kind verschwindet nicht einfach wieder aus meinem Leben, sondern ich muss mich um es kümmern. Gläubige heute, die unheilige Verbindungen eingehen, sündigen und behindern genauso das Werk des Herrn. Ich erinnere nur an 2. Korinther 6, 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Das hindert den Herrn allerdings nicht daran, seine Absichten in weiser Voraussicht zu lenken und trotzdem zu seinem Ziel zu kommen. Das zu wissen ist sehr tröstlich und ermutigend für uns, vor allem in den Situationen, wenn wir versagt haben. Ein von mir sehr geschätzter Pastor oder auch in Ghana bei Tina würde man jetzt vermutlich sagen, Amen, Halleluja, praise the Lord. Um den Herrn zu ehren und persönliche Wunden und Narben zu vermeiden, ist es natürlich besser, direkt Gottes Führung und Leitung zu suchen. Wir lasen, dass Simson sich weigerte, seiner Frau die Lösung des Rätsels zu sagen. Doch am siebten Tag gab er nach. Ein Ausleger schrieb dazu, dass dies vielleicht damit zu tun hatte, dass die Ehe am siebten Tag vollzogen werden sollte. Zuerst reizte ihn die Philisterfrau, das haben wir in Vers 1 gelesen, dann drängte sie ihn und danach verriet sie ihn. Vers 17. So geht die Welt mit dem kompromissbereiten Gläubigen um. Simson konnte Löwen töten und Fesseln zerreißen, aber den Tränen einer Frau konnte er nicht widerstehen. Womit ich natürlich nichts gegen berechtigte Tränen unserer Frauen etwas sagen möchte. Einige Jahre später trat ein Mann auf, der eine ähnliche Biografie wie Simson hatte. Hat einer eine Idee, wen ich meine? Keiner? Ja, es war Samuel. Auch er hatte gottesfürchtige Eltern. Auch seine Mutter war kinderlos und erhielt erst durch Gottes Eingreifen ihren Sohn. Auch Samuel wurde Gott geweiht. Auch er war ein Führer Israels, als die Philister das Volk in einer Zeit des Abfalls unterdrückten. Doch hier hören dann die Parallelen auf, denn Simson kämpfte Privatkämpfe gegen die Philister. Er konnte jedoch durch sein eigenes Versagen weder das Volk befreien, noch die Herzen des Volkes zum Herrn wenden. Simson wird für manche von uns vermutlich nicht so ganz verständlich explizit in Hebräer 11,32 als ein Mann des Glaubens bezeichnet. Das ist Fakt. Und wer sind wir, dass wir das beurteilen könnten? Eins war er jedoch bestimmt nicht, ein treuer Mann. Wie anders Samuel. Durch ihn wurde der Lauf der Geschichte für Israel zum Guten verändert. Als er starb, trauerte eine ganze Nation. Wo liegt nun der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Männern Gottes? Im Gehorsam gegenüber dem Herrn. Samuel hatte gelernt, dem Herrn zu gehorchen. Er liebte Gott. Sein Gehorsam war die logische Folge davon. Simsons Entwicklung war in den Kinderschuhen stecken geblieben. Durch seine Disziplinlosigkeit und Unreife verschleuderte er die großen Talente, die Gott ihm gegeben hatte. Wem gleicht mein geistliches Leben? Wem gleicht dein geistliches Leben? Eher Simson oder eher Samuel? Der Herr will dir und mir ein reiches, erfülltes Leben schenken. Sind wir bereit, die Kraftquelle anzunehmen, die er dafür bereithält? Dann müssen wir immer wieder unser Leben seiner Autorität und Herrschaft unterordnen. Nun kommen wir noch zu Richter 15. Lesen wir zuerst gemeinsam die Verse 1 bis 8. Es geschah aber nach einiger Zeit, in den Tagen der Weizenernte, dass Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein besuchte. Als er aber sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihr Vater ihn nicht hineinlassen. Denn ihr Vater sprach, ich dachte, du hast sie gewiss verschmäht, da habe ich sie deinem Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Die soll dein sein, an ihrer Stelle. Da sprach Simson zu ihnen, nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles antue. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale, und er nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte je eine Fackel zwischen zwei Schwänzen. Und er zündete die Fackeln mit Feuer an und ließ sie unter das stehende Getreide der Philister laufen und zündete so die Garben an samt dem stehenden Getreide und den Olivengärten. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil der ihm seine Frau genommen und sie seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr so etwas tut, will ich nicht eher ruhen, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Dann stieg er hinab und blieb in der Felsenkluft von Etam. Obwohl Simson die Ehe nie vollzogen hatte, sah er die Frau in Timna als seine rechtmäßige Frau an. Wie muss das auf ihn gewirkt haben, als er von ihrem Vater erfuhr, dass dieser sie inzwischen einem anderen gegeben hatte. Simson hatte den Brautpreis bezahlt und nun hatte er weder Frau noch Geld. Der Vater bot ihm zwar als Ersatz seine jüngere und noch schönere Tochter an, doch Simson ging überhaupt nicht darauf ein. Für mich bemerkenswert, denn hier hätte man auch eine ganz andere Reaktion von ihm erwarten können, im Sinne von, hey, die ist ja noch viel begehrenswerter, da habe ich einen guten Tausch gemacht. Nichts davon. Vermutlich war sein Streben nach Rache in dieser Situation stärker als jedes andere Begehren. Er war von seinem Schwiegervater hintergangen worden. Seine Rache bekamen allerdings weder er noch seine damalige Frau zu spüren, sondern die Menschen, die diese Frau zum Verrat erpresst hatten. Die Ernte der Philister ging in Flammen auf und im Gegenzug verbrannten sie seine Frau und den Schwiegervater. Gewalt hat die schreckliche Eigenart, wieder neue, vielleicht noch stärkere Gewalt zu erzeugen. Und ist jemand einmal in diesem Teufelskreis von Rache und Vergeltung gefangen, so kommt er da nur sehr schwer wieder heraus. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an die Blutrache im Islam. Auch als Christen müssen wir sehr vorsichtig dabei sein, dass wir nicht selbstsüchtige Motive fromm als heiligen Zorn tarnen. Ja, ohne Zweifel, es gibt einen heiligen Zorn, wenn es um Gottes Ehre geht. Seine Gebote mit Füßen getreten werden oder wehrlose Menschen attackiert oder schamlos betrogen und belogen werden. Aber seien wir achtsam, Die Trennlinie ist sehr schmal. Simson sah sich danach völlig alleine einer Übermacht gegenübergestellt. Er erschlug sie alle. Danach zog er sich in eine Felsenkluft zurück. Den Grund dafür erfahren wir nicht. Lesen wir zusammen weiter, die Verse 9 bis 17. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich in Lechi nieder. Aber die Männer von Juda sprachen: Warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns denn das angetan? Er sprach zu ihnen: Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm: Wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sprach zu ihnen: So schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen wollt. Sie antworteten ihm: Nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit 2 neuen Stricken und führten ihn von der Kluft herauf. Als er nun nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach: Mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich 1000 Mann tot. Und als er diesen Ausspruch getan hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand. Man nannte jenen Ort Ramat Lechi. Die Philister zogen mit sage und schreibe mindestens 1000 Mann einem einzigen Mann nach. Vermutlich waren es noch viel mehr, denn Simson erschlug 1000 von ihnen, wie wir in Vers 16 erfahren haben. Der Stamm Juda war zu dieser Zeit in einem ganz traurigen geistlichen Zustand. Als sie erfuhren, dass die Philister nicht zu ihnen wollten, sondern zu Simson, machten sie überhaupt nichts, um ihn zu schützen. Im Gegenteil, sie zogen ohne lange zu zögern mit 3000 Mann zu Simsons Versteck, um ihn den Philistern auszuliefern. Auch Gläubige können an den Punkt kommen, an dem die Kompromisse mit dem Feind bequemer sind als die völlige Hingabe an Christus. Überprüfen wir uns da immer wieder selbst. Juda verpasste in diesem Augenblick eine einmalige Chance, sich von den Philistern zu befreien. Sie hatten einen Anführer mit übermenschlicher Kraft, eine Armee von 3000 Mann und vor allem den lebendigen Gott, der den Sieg doch schon verheißen hatte. Doch sie wandten sich stattdessen gegen Simson. Die Herrschaft der Philister wäre doch beendet gewesen, aber nein. Ähnlich sehen wir das heute nicht manchmal auch im christlichen Lager, wenn Gläubige eine Aufgabe anpacken und im Dienst für den Herrn brennen und dann doch ausgebremst werden? Da werden plötzlich von den eigenen Leuten Steine in den Weg gelegt. Ich selbst habe das auch erlebt in meiner Arbeit unter Sportlern. Man stelle sich das vor. Juda erledigte die Arbeit für den Feind. Nochmal, Juda erledigte die Arbeit für den Feind. In unserem Glaubensleben gibt es keine Neutralität. Wer sich nicht in positiver Weise für den Herrn Jesus einsetzt, der wird zu einem Hindernis und arbeitet eigentlich gegen ihn. In Matthäus 12, 30 und Lukas 11, 23 sagt der Herr Jesus: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Es ist bemerkenswert, dass sich Simson willig von den eigenen Leuten mit Stricken binden und dann an die Philister übergeben ließ. Vermutlich wollte er kein israelitisches Blut vergießen. Ein vorbildliches, ja schon heldenhaftes Verhalten. Im Text lesen wir überhaupt nichts davon, dass Juda dies überhaupt realisierte. Simson hatte große, große Schwächen, aber ein Feigling war er sicher nicht. Er blieb ruhig. Vielleicht ahnte er sogar bereits, dass bald ein großer Moment für ihn kommen würde. Möglicherweise erinnerte er sich hier gerade an die Verheißung Gottes. Die Philister jubelten schon. Und da kam der Geist des Herrn über ihn. In dieser Kraft und nicht in seiner eigenen zerriss er die Fesseln wie Fäden, nahm einen Kieferknochen von einem Esel und erschlug damit 1000 Philister. Was für ein Kampf! Das sind die Heldengeschichten, die Kinder oft faszinieren. Hier sehen wir, zu was Simson fähig war, wenn er Gott in seinem Leben wirken ließ. Was für Simson gilt, gilt heute ebenso für uns. Kompromisse oder Eigenregie bedeuten Niederlagen und Entfremdung von unserem Herrn. Vertrauen und völlige Hingabe bedeuten ein fruchtbares und Gott wohlgefälliges Leben. Nun zum letzten Abschnitt, die Verse 18 bis 20. Da er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sprach: Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, sodass Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist wieder und er lebte auf. Darum nannte er sie Quelle des Rufenden. Sie ist bei Lechi bis zum heutigen Tag. Und er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Abgesehen von Simsons Gebet im nächsten Kapitel, kurz vor seinem Tode, war dies das einzige Mal, wo uns berichtet wird, dass er betete. Hat er jemals gebetet: Herr, welchen Weg soll ich gehen? Was möchtest du, dass ich tun soll? Wie kann ich dich ehren? Wir lesen nichts darüber. Hier in Vers 18 schrie er zum Herrn um Wasser. Und dieser erhörte ihn. Wie wirkt dieses Gebet auf euch? Es klingt nicht gerade vertrauensvoll, sondern eher ängstlich. Es zeugt nicht gerade von einem vertrauten Umgang mit dem Herrn. Interessant ist es, dass der Herr eine Quelle öffnete, indem er den Felsen spaltete. Diese Quelle war nicht nur für Simson, sondern noch für Generationen danach ein Segen und gleichzeitig eine Erinnerung daran, dass der Herr Gebet erhört. Jetzt erst wurde Simson für 20 Jahre ein Richter Israels. Charles Spurgeon sagte über Simson: Sein ganzes Leben ist eine Reihe von Wundern und Torheiten. Ja, er schlug die Schlachten des Herrn, als wären sie seine eigenen Privatfäden. Doch bei allen Schwächen, die er hatte, vergessen wir nicht, dass er zu seiner Zeit als einziger für den Herrn aufstand. Die ganze restliche Nation machte Kompromisse mit dem Feind, der ja auch ein Feind Gottes war. Nur Simson trat für die Sache des Herrn ein und der Herr gebrauchte ihn. Wie sieht es bei uns aus? Haben wir uns mit der Welt arrangiert oder treten wir treu für die Sache des Herrn ein? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, es passiert so schnell, dass wir Kompromisse eingehen und diese dann auch noch manchmal fromm rechtfertigen und den schmalen Weg mit dir verlassen. Bitte gib uns immer wieder ein feines Gespür dafür und bewahre uns davor, dich zu verunehren. Gib uns immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes für den Alltag, sonst können wir nicht bestehen, Herr, damit wir deine Wege gehen, deine Werke tun und in guter Abhängigkeit von dir leben. Und lass uns alle das Motto, ein jeder Tat, was recht war, in seinen Augen, in deinen Augen, über unser eigenes Leben stellen und das aus deiner Kraft im Alltag auch umzusetzen. Amen.